Okay, I'll show you the film Culture Jamming, which is kind of cross-linked with the speech that Johannes Grenzfurtner held here. I don't know who was there and who not. Okay. Yeah, we will hear something, of course. I don't know what you know about culture jamming and what you don't know about culture jamming, but I think we can come to questions after the film, so enjoy.
Die Debatte um die Nutzung öffentlichen Raums ist eine der drängendsten Fragen des beginnenden 21. Jahrhunderts. Globale Firmen kommunizieren aus dem öffentlichen Raum mit den potenziellen Konsumenten und bestimmen die Gedanken- und Vorstellungswelt des urbanen Menschen. Die Informationskanäle und öffentlichen Plätze, die uns zur Verfügung stehen, sind verschmutzt mit Lobpreisungen für die Produkte globaler Konzerne. Der virtuelle öffentliche Raum, das World Wide Web, strukturiert als dezentrales, globales Medium große Teile der Alltagskommunikation. Das Internet ist gerade für junge Menschen ein Referenzmedium geworden. Im virtuellen Raum entstehen Wirklichkeitsdimensionen, die einerseits der Realität unglaublich ähnlich sind und auf der anderen Seite in keiner Weise etwas mit der Realität zu tun haben müssen. Die vielfältigen Möglichkeiten, mit dem medialen Menschen in Kontakt zu treten, haben auch die Trendforschungsabteilungen der Unterhaltungsindustrie erkannt und lauern in virtuellen Räumen auf ihre Kundschaft. Gleichzeitig ist ein globaler Krieg um die Informationskontrolle im Internet und im öffentlichen Raum entbrannt. Für die Culture Jammer, postmoderne Datenpiraten, Media-Hacker und Informationskrieger ist das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts eröffnet.
Keep the frequency clear.
5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, start. Go, go, go.
Culture jamming has been coined by a Californian pop band, plagiarist pop band called Negativeland.
I sent you the check. I own it or I control it. You can never use it for anything without my permission. And if you want to challenge me, we'll go to court tomorrow and I'll prove you wrong. And you want to find out? Let's go.
When they created the term, they used it to define what they were doing, which was basically making fun or making sense out of corporate-owned culture.
Cultural jamming is the natural instinct of people to manipulate symbols that surround us, like big names of corporations, logos that are everywhere. It is an instinct to use these logos, to reuse them in a creative way.
Ich hasse den Begriff Culture Jamming, weil der ist einfach, da kann man alles drunter nehmen. Ich hasse den Begriff Aktivismus, weil der so politisch gefärbt ist. Ich finde den Begriff Hacktivism total beschissen. Ich kann gar nichts damit anfangen. Ich kann für mich selber nur den Begriff Aktionismus akzeptieren.
In der Ausstellung Just Do It, die Subversion der Zeichen, im Lentos Kunstmuseum in Linz, wurde erstmals die Geschichte des Culture Jamming, der Entwendung, Aneignung und Umdeutung von Symbolen, Texten, Bildern und Ideen, von den Anfängen im Frankreich der 20er Jahre bis hin zur Gegenleuchtet.
unser ältestes Beispiel ist Marcel Duchamps Mona Lisa, wo Marcel Duchamp der Mona Lisa so ein Bärtchen angemalt hat, wie ein Kritiker festgestellt hat, in zwei Nike-Swash, wenn man so will, und drunter in Französisch geschrieben hat, sie hat einen heißen Arsch. Also das ist schon ein Jamming und auch schon, wenn man so will, ein politisches Jamming. Es geht darum, die bürgerliche Ikone von Malerei quasi zu verändern in ihrem semantischen Gehalt und streng nach der Definition von Naomi Klein, dass halt ein gutes Jam quasi die tiefere Wahrheit hervorbringt, tiefere Wahrheit in Anführungsstrichen, sagt uns Duchamp mit diesem Jam zum Beispiel, dass der Künstler schwul gewesen ist.
Schon in den 60er Jahren haben die französischen Situationisten um Guy Debord populäre Comiczeichnungen mit subversiven Pamphleten gemixt, um eine aufklärerische Wirkung zu erzielen. Diese Technik der Zweckentfremdung, des Détournement, zur Kritik bestehender Verhältnisse wird noch heute von den Culture Jammern genutzt.
Culture Jamming ist, um ein simples Beispiel zu bringen, wenn man, also man benutzt vorhandene Codes und resemantisiert die mit relativ geringen Eingriffen, Codes, die irgendwie was mit Ökonomie und Macht zu tun haben.
Der symbolische Krieg der Culture Jammer um den öffentlichen und virtuellen Raum hat ein vorrangiges Ziel: sich rechtzeitig über Chancen und Risiken der künftigen Informationsgesellschaft und die veränderten Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens im digitalen Zeitalter Gedanken zu machen. Der in Wien lebende Medienaktivist Hans Bernhard operiert mit seinem Projekt übermorgen.com seit über 10 Jahren auf der Straße, im Internet und im Museum. Im Jahre 2000 sorgte er mit der einfachen Internetseite voteauction.com für produktive Verwirrung in den Vereinigten Staaten.
Das Projekt Vote Auction hat gestartet im Jahr 2000. Die Idee war, eine Plattform zu schaffen, auf der amerikanische Wähler ihre Wahlstimme zum Verkauf anbieten können. Und am Stichtag der Wahl, das war die US-Wahl, George W. Bush gegen Al Gore, diese Wahlstimmen in einer Auktion verkauft werden können. Wir haben dann Klageandrohungen von 14 Bundesstaaten gehabt. FBI hat untersucht, NSA hat untersucht, CIA war involviert. Eine internationale Pressewelle ist angelaufen. Wir haben im Endeffekt über 2500 News-Features gezählt. Und das reduziert sich nicht auf die USA. Wir haben vietnamesische, bulgarische, afrikanische Zeitungen. Es war ein globales Phänomen. Da wir so massiv unter Druck standen von den amerikanischen Behörden und wir wussten, dass es hoch illegal ist, für einen amerikanischen Bürger seine Stimme auch nur zum Verkauf anzubieten, das ist schon ein Delikt, mit dem man mit Gefängnis bestraft werden kann, mussten wir die Leute so schützen, dass wir diese Maske, das war eine reine Maske, bei der die Daten nicht mal abgespeichert wurden. Also diese Daten sind rein ins digitale Nirvana weggedriftet sozusagen, aus Schutzgründen für die User. Das Ganze war im Endeffekt ein absolut lächerliches Spiel mit ein paar Pixeln, die wir auf dem Screen arrangiert haben. Das Geile an Vote Auction, das Extremste an Vote Auction war, während 3,5 Monaten 30 Interviews am Tag zu geben und in einer totalen Kommunikationssituation drinnen zu stehen, in der Information konstant durch dich durchfließt und die Informationen sind wieder zu uns zurückgebounced in gemorphter Form. Das Ganze hat sich beschleunigt. Die Behörden sind immer extremer geworden. Die haben uns die Domain dann 2-mal abgedreht. Wir haben dann neue Domains immer wieder angemeldet. Also das Ganze hat eine unglaubliche Dynamik erzeugt. Es war Forschung im lebendigen Organismus der globalen Kommunikation drin. Der Höhepunkt war ein 30-minütiges CNN-Feature, bei dem 7 Anwälte und 2 Technikspezialisten über Videokonferenz und ich über Telefon ein 30-minütiges Special über Vote Auction. Das war sozusagen das Premium Product von Vote Auction.
Hans, can you hear me?
Yes, hello, hi.
Hans, why in the world do you think it's any of your business to get involved in this American election?
Yeah, we are interested in providing a forum in order to create a perfect market. That's our slogan, bringing capitalism and democracy closer together.
Dadurch, dass, wie ich erwähnt habe, die Behörden nicht wussten, mit welchem Gegner sie es zu tun hatten, wussten sie auch nicht, wie weit wir in den Wahlprozess eingreifen können, wie viel Stimmen wir wirklich kaufen und verkaufen, wenn das jetzt nur 20.000 oder 10.000 sind oder gewesen wären, kein Problem. Wenn das jetzt aber in die Hunderttausende geht, dann hätte das eventuell zu einer Anfechtung von ganzen Bundesstaaten führen können. Und das wiederum hätte die Integrität des gesamten, der gesamten Wahl beeinflussen können.
Mit der Aktion Vote Auction hat Hans Bernhard eine direkte Reform der Demokratie und eine konsequente Ausdehnung der Marktwirtschaft auf die Politik getestet und das Unbehagen der Menschen, die sich von ihren Repräsentanten verkauft fühlen, auf den Punkt gebracht. Ist diese Form von Culture Jamming noch als Kunst zu bezeichnen?
Ich glaube, dass zeitgenössische Kunst unter anderem die Qualität hat, dass sie Realität reflektiert. Und da hat schon Bertolt Brecht, und da wird ja wohl kaum einer sagen, dass der irgendwie konsumorientiert ist, gesagt, dass jede Kritik mit dem Einverstandensein anfängt. Das heißt, wenn ich zum Postkapitalismus reflektieren will, muss ich mich erstmal auf ihn einlassen. Und muss erstmal verstehen, was heißt denn das zum Beispiel jetzt im Culture, was heißt denn das Warenästhetik? Und das kann ich nicht reflektieren, indem ich mich in grüne Gras setze und einen Joint rauche und in irgendwelche Hippie-Fantasien flüchte. Das kann ich nur reflektieren, wenn ich mich erstmal darauf einlasse. Und wenn ich dann bei diesem Einlassen versuche, dann doch über dieses Mechanismus vielleicht ein Stück weit selber derjenige zu sein, der da das Sagen hat.
Karlsplatz is the stage. The actors are the fake Nike representatives, the telephonist, the web designers, the public relation guy. And then you have the spectators, of course, the unaware spectators, which are the Viennese.
Die symbolische Vorherrschaft von Werbung im öffentlichen Raum hat das Künstlerpaar O1.org aus Bologna zu einer sehr ungewöhnlichen Aktion getrieben. Im Namen des Turnschuhherstellers Nike beschlagnahmten sie den Karlsplatz in Wien und stellten die Frage, wer bestimmt eigentlich über neue Kunstwerke und Gebäude und wer gibt den Dingen ihren Namen?
We call IDU media actionism, which means using the media, so mediated communication, not talking directly with our public, but reaching our audience in a mediated way, but also actionism because there's some performative side to it.
Nike Grand is a project that we developed in 2003. It was an advertisement campaign supposedly created by Nike. For Nike Grand, we said that Nike was buying streets and squares all around the world to rename them with its own name.
What we do for Nike Grand is we organized an entire Nike campaign.
And this campaign was started in Vienna for the first time, but was supposed to be all around the world. In Vienna, we staged it in Karlsplatz, which is an historical square in the very center of the old city.
To spread this idea, this fake campaign, we started building a website, www.nikeground.com, which amazingly enough is still up, is still public, is still online. We distributed thousands of flyers all around the city, and we brought there what we call the Nike info box.
And in this place, people could get into and have an idea of what was going on in the square, when the renaming will be, and have and see the image of the Future Square with the monument, with the Nike monument.
So since January 1st, 2004, Nike was about to build a huge 36 meters long and 18 and a half meters tall Swoosh monument. The reactions that such a performance had were pretty amazing on all levels. On the one hand, you had the citizens, which were angry, of course, and outraged at this idea.
Es ist ja verrückt, was alles verkauft wird. Ich meine, was
Nein, also was ich nicht richtig finde, ist, wenn die Logos hergeben.
Ja, ich glaube, denen gehört eh schon alles. Also dann sollen sie auch dafür zahlen.
Da machen so kleine Kinder machen die Schuhe und dann wollen sie sie so groß aufspielen.
It's just the reality of the corporate world.
And then you had, of course, the so-called new global protesters who were angry as hell at the subject of the of this corporate owning of public space.
Nike reaction was, of course, sudden, immediate.
What they did first is they just denied any involvement in the campaign and asked for the city of Vienna to clear out these things and threatening to start legal action.
Franco und Eva Mattes gewannen den Prozess gegen den globalen Megakonzern Nike. Das Gericht entschied, dass ein weltweit bekanntes und allgegenwärtiges Symbol wie der Swoosh in künstlerischen und kulturellen Projekten benutzt werden darf, da es zum öffentlichen Raum gehört. Nike musste das akzeptieren.
Yeah, Nike Ground was a huge urban and media performance, and we work on such performances as we were somehow directors of a theater show or of a movie rather than artists, visual artists, and we stage paradoxical situations, and then we sit in the armchair looking at people's reactions and consequences of what we have done.
Der Kulturtheoretiker Timothy Drucker beschreibt die Arbeit von O1.org folgendermaßen. O1.org provozieren Fragen über die andere Seite der Macht. Sie fragen nach den Voraussetzungen einer Kultur, die zunehmend reguliert wird, insbesondere aber nach Firmenidentitäten, die sich als Ersatz für den öffentlichen Raum verstehen. Um effektiv operieren zu können, bedienen sich die Culture Jammer hemmungslos an den Bildern der globalen Werbegiganten. Die vorsätzliche Verletzung von Copyrights gehört dabei zum künstlerischen Standardprogramm.
Yeah, I'm not at all happy with the actual laws about copyright, also because probably because they've been written hundreds of years ago and almost never modified, while the whole world is running in the meantime. And basically most of the times copyright laws just they end up preventing the artist to be able to spread and communicate his own work instead of helping him. And basically the only people who is really earning money out of copyright is not the authors, but the institutions that are there to, in theory, protect the author, but just protect themselves.
Festzustellen ist, dass Copyright halt keine natürliche Geschichte ist. Ist nicht vom Himmel heruntergefallen, sondern eine Entwicklung, die mit der bürgerlichen Gesellschaft zusammengeht. Das war mal anders. Das wurde auch mal anders gedacht. Und deswegen ist es vielleicht auch wieder änderbar.
Ich verwende Material genauso wie ich will. Also mir ist es egal, ob es gecopyrighted ist oder nicht, weil Kunst ist, genau deshalb mache ich Kunst, weil ich die Möglichkeit habe, sowohl Illegales zu tun im Copyright-Sektor wie in anderen Bereichen, weil die Freiheit der Kunst mir gewährleistet, dass ich eben das tun darf, weil die Freiheit der Kunst wichtiger ist als andere Gesetze.
Die englische Popgruppe KLF, Copyright Liberation Front, provozierte Mitte der 80er Jahre die Popwelt mit wilden Sample-Collagen. Ihre Alben 1987 oder Chill Out, die Samples von ABBA und Elvis Presley enthielten, mussten nach wilden Rechtsstreiten teilweise wieder vom Markt genommen werden. Der Kampf um die Liberalisierung von Copyright und die Möglichkeiten von Künstlern, sich in der reichen menschlichen Kulturgeschichte ungehemmt bedienen zu dürfen, prägt viele Aktionen der Culture Jammer.
I'm saying this from the point of view of an author. I would better live without any shitty, fucking, stupid copyright law.
Die Avantgarde der internationalen Culture Jamming Szene traf sich im Sommer 2006 in Barcelona unter dem Motto The Influencers. Ort des Geschehens, das Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Hier stellt Paolo Pedercini aus Mailand seine neuesten subversiven Videospiele vor. Political Video Games Against the Dictatorship of Entertainment.
I'm a part of this collective called Molindustria, that is a Milan-based collective. Our aim is to start a serious discussion about the political implication of video games and to criticize the mainstream video games as a cultural form.
In dem Computerspiel McDonald's Video Game muss der Spieler das Management des Fastfood-Konzerns übernehmen. Er kontrolliert dabei die gesamte Bandbreite der industriellen Massenproduktion von Nahrungsmitteln.
The game is not only about McDonald's, but about the fast food industry. It is supposed to be a procedural simulation of the processes that are hidden by the fast food industry.
Die vier Sektionen des Spiels sind unterteilt in die landwirtschaftliche Sektion, die Massenviehhaltung, das Restaurant und das Management. In der landwirtschaftlichen Sektion wird Soja angebaut und Weideland geschaffen, wobei auch schon mal Hand an den Waldbestand gelegt werden muss. Die erwachsenen Kühe landen in einem Massentierstall, wo ihre Nahrung mit allerlei pikanten Zutaten versehen wird. Das fertige Fleisch wird in den Restaurants von einer Reihe von prekär Beschäftigten zubereitet und verkauft. Natürlich wird in einem großen Unternehmen nichts dem Zufall überlassen. Politiker und Ernährungswissenschaftler müssen bestochen werden, um negative Presse zu verhindern.
The few people who success in the game are forced to use dirty tricks like putting hormones in the fodder or to use GMO soy and so on. The main purpose of the game is to find the hidden link of the production process. I think people are clever enough to understand that is not a critic to McDonald himself. But McDonald's is just a symbol for the whole fast food industry and sometimes also the whole meat industry. We choose the brand McDonald's only to show that the game is dealing with something that is related to our everyday life.
Da im richtigen Leben auch noch andere Probleme herrschen, hat das Programmiererkollektiv noch eine Reihe weiterer Games auf Lager. Auf der Website www.molleindustria.it finden sich weitere subversive Minispiele wie zum Beispiel TurboFlex.
TurboFlex is about the flexibility, the precarization of labor. The game is set in a near future where a big corporation has set up a complex tube system to a pipe system to spread, to allocate the workforce in the real time. So you have to control this worker who is continuously sucked up by these tubes. You are always trying to make him survive in this crazy labor market that is very near to the everyday experience of the precarious workers.
Und wenn es mal nicht mehr so gut klappt mit den Minijobs, wartet immer noch eine weitere lukrative Verdienstmöglichkeit auf den Spieler. Sehen sich Molle Industria als Vertreter einer Videospiel-Gegenkultur?
I think we can consider it as a counterculture, but I don't like it very much because our work has nothing to deal with underground stuff. There are some components, some issues that we can call counterculture, but they are mainstream and they are very good mainstream products.
Der Anspruch der Professionalität vereint die meisten Culture Gems, da sie in der Welt der millionenschweren Werbekampagnen bestehen müssen, um zu funktionieren. Die subversive Ladung kann nur zur Explosion gebracht werden, wenn der Betrachter nicht mehr zwischen Original und Fake unterscheiden kann.
I mean, these images, these advertisements, these slogans, these logos are there in the environment, in the landscape. As far as I live here, I want to be at least able to use them, to work with them as much as I have the right to paint the moon or the river or the seaside or whatever.
Die Online-Suchmaschine Google ist die Hauptadresse für fast alle Internet-User, die auf der Suche nach Informationsquellen im World Wide Web sind. Gleichzeitig ist das Unternehmen Google durch Werbung und Dienstleistungen zu einem riesigen Wirtschaftsfaktor mit über 150 Milliarden US-Dollar Marktbewertung gewachsen. Zeitgenössische Kunst hat bisher kaum die Rolle der Finanzmärkte in der Gesellschaft erkundet. Grund genug für Hans Bernhard, dem Online-Riesen auf den Zahn zu fühlen.
Google Will Eat Itself funktioniert ganz einfach. Wir haben eine Showcase-Website, guai.org, und wir haben versteckte Webseiten, auf denen laufen Google Text Advertisements. Das sind so kleine Google-Werbungen. Jedes Mal, wenn jemand auf diese Google-Werbung klickt, verdienen wir Geld. Dieses Geld kommt auf ein Konto bei uns, auf ein Schweizer Bankkonto. Und was wir nun machen mit diesem Geld ist, wir kaufen Google-Aktien damit und schließen damit den Kreis. Der Witz ist aber, am Schluss gehört Google aber nicht Google selbst, sondern es gehört uns, respektive es gibt ein Programm, das heißt GTTP, Google to the People, in dem wir die Google-Aktien, wir behalten die nicht für uns selber ein, sondern wir verteilen die wiederum an die Community. Wenn du eine von unseren Webseiten besuchst, dann löst du, ohne dass du es merkst, eine Maschine, eine Engine aus, einen kleinen Roboter, der klickt und besucht andere Webseiten und setzt Klicks ab und generiert uns so Geld, du merkst gar nichts davon. Das Problem war aber, dass wir haben die ganze Aktion noch nicht publiziert, nur das Problem ist, ein Blog, ein relativ einflussreicher, Guerilla Innovation heißt er, glaube ich, Blog, hat über die Aktion geschrieben, obwohl wir das noch nicht publiziert haben. Ich weiß nicht, wie die Information bekommen haben. Und dann hat es gemacht. Und in etwa 200 Blogs ist das drin gestanden. Und die Leute sind auf diese Showcase-Website und haben alle das abgeklickt. Und haben unsere Zahlen beim Google-Account total verfälscht. Weil es nicht logisch ist, dass man einmal die Seite anschaut und einmal klickt. Man schaut sich 100 Seiten an und vielleicht klickt man einmal auf die Werbung. Das ist so eine Relation, die es gibt. Ja. Und da ist es uns außer Kontrolle gegangen und Google hat uns abgedreht. Aber nur für diese Showcase-Website. Aber Google ist sehr freundlich. Also auch wenn die dich abdrehen, also auch wenn die dir den Hals abwürgen, sind die immer ganz freundlich mit einem Smile im Gesicht. Und die tun dir auch nichts, sondern die drehen dich einfach ab und geben dir bekannt, dass sie den anderen, die geschädigt wurden, das Geld wieder zurückzahlen und dass alles okay ist.
I would never define myself as not definitely not as political activists, because we don't have any agenda and we don't have any main ideological goal and we don't have, again, we don't claim responsibility of our actions, and we are rather spectators than artists or activists, in the sense that we stage these paradoxical situations and then we just sit down and look at the consequences. Actually, the real spectacle is not much what we do, but how the people react to it. And in this sense, we are not shaping people's opinion about any idea, any of the subjects of our works, but it's almost the other way around.
Wenn man an Fortschritt glaubt, und daran glaubt ja diese Gesellschaft scheinbar, dann braucht man den Begriff der Kritik. Deswegen ist vielleicht jede Kritik tatsächlich auch affirmativ. Also permanent nur einverstanden sein, würde diese Gesellschaft vielleicht viel mehr zum Erlahmen bringen.
Du bist entweder eine Systemrechtfertigungsperson oder du bist eine Systemoptimierungsperson. Das ist viel schwieriger eigentlich. als Systemrechtfertigungsperson, wenn du als Systemrechtfertigungsperson verwendet wirst, dann bist du jemand, wo das System oder eine Firma oder wer auch immer sagen kann, Schatz her, da gibt es jemanden, der macht ja eh da diese Sache. Ja, deshalb können wir mit unserem Zeugs weitermachen, weil da gibt es die Kritik oder die Anti-Haltung oder die Subversion und so weiter. Schatz, das ist alles ja schon gemacht. Wir müssen das nicht selber machen. Wir müssen uns nicht selber kritisieren, wir müssen nicht selber überlegen und so weiter. Das wäre die eine Situation. Und die Systemoptimierung ist eigentlich noch perverser, weil wir machen Aktionen und das System und diese Aktionen, wie zum Beispiel Vote Action, optimieren das amerikanische Wahlsystem dadurch, dass sie dem System die Schwachstelle aufzeigt und das System dadurch die Schwachstellen, die Löcher stopfen kann und verbessern kann. Das Problem ist aber, du kannst das nicht verhindern. Da kannst du nichts dagegen tun und du darfst auch nicht nervös werden. Du musst einfach deine Arbeit tun und musst das akzeptieren, dass es so ist. Also das lehrt mich die Erfahrung. Weil sonst müsstest du aufhören zu arbeiten und das ist auch nicht die Lösung.
Ja, danke für den Rechner. Sonst wären wir leer ausgegangen. Ja, wenn es Fragen, Anmerkungen, Kritik, Beschimpfungen gibt, if you have to, something to say, like you'll be disgusted or something else, let me know. I don't know, to be honest. As far as I know, he's also working for McDonald's because he's working for an advertisement agency. So he said that culture jamming is about to surf on the contradictions. Like, there are contradictions and we live in this world and we have to use Sony cameras while we're opposing against Sony. So culture jamming is always about surfing on certain contradictions.
You've probably already said that, but are you part of the project, or what's your relation to it?
I was the director of this film, so I made a lot of research about culture jamming, and I found like übermorgen.com and one.org and flew to Bologna, Barcelona, and Vienna, and made interviews with them and so on.
But you have not participated in any action by yourself?
No, not of these action, no. There was anyone who was in the guerrilla, in guerrilla.com from Johannes Gwensfurtner before that. I think he had had a lot to say about this. And what's really important is some of these actions are quite contradictory because if you think about the Nike ground action, it's kind of a commercial for Nike while it is against Nike. So you have to be really careful if you like to jam something, because it's really easy to jam something. We see a lot of ad busting in the area these times, and a lot of fake commercial spots, and even Nike has begun to make viral or guerrilla communication. So if someone of you is planning to do a jam, and I can repeat Johannes Gwensfurtner, think close about who to jam, why, and how to make it, because it can go possibly very, very wrong. Okay.
I think Benetton was using it himself with the T-shirts, and they shot people and put it in their multicolor magazines earlier times, before the internet even.
In fact, they kind of invented the second or third wave of culture jamming, because that was before any kind of ad busting stepped up from Canada or from US. So really good strategists from Benetton, I think.
Mir fällt jetzt das Beispiel ein mit KitKat da und mit Nestle auf Facebook, was ja wohl gar nicht so bestimmt hat, da, dass sie Regenwald zu abholzen für Kaffeebohnen oder etwas, für Kakaobohnen.
Okay, you think about untrue culture jamming, like you would suggest companies doing that and that, and it's not true, in fact. That could possibly happen in culture jamming, because there's no one who say you have to be honest in culture jamming. But I think it's not the goal to harm a certain company. That's what Nike Ground tried to do, maybe, to harm Nike and to kind of punish them for exploiting childs in China and so on. But I think, and Johannes said that too, that it's culture jamming is more about, it's not about ideologies. It's post-ideologic, so you have to analyze how corporate companies are communicating with you, and then you can oppose that. You can oppose that in destroying the channels. It's not about the company, it's about the resistance against them trying to influence you. So you have to oppose to make a perimeter, a circle around you, and say, do not touch. I can do something against that. I think that's about culture jamming. It's not to harm a certain person or a certain company.
So you would say, because so you would say that you don't necessarily need a political agenda to do any culture jamming. It can more be just a cultural reference to a mechanism that is logos and advertising. Because, I mean, the Italian couple more or less said, we don't have any political agenda. The idea behind it is not political in any shape or form. It is more a perversion of the culture of it itself.
Yeah.
So it's not a political activism. It is art.
As you say, as it's kind of a political art, but... of course, they are kind of left liberal. They say they are not, but of course they are, because they picked this certain brand, Nike, which is really referenced to anti-globalization movement and so on. But it's not necessarily. As we see, right-wing people do it also. I mean, think about the Lonsdale NSDA thing. Like, they have Lonsdale shirts because the letters NSDA are in it. So it refers to NSDAP, of course. So it's not, you can make it with a political agenda, and I think it's 80% a left-wing strategy, because leftism is always about interfering with something, about opposing something. But in general, everybody can use it, even as we see corporate companies. So, thank you.